weiß das noch genau, da habe ich einen Anruf bekommen. Ich habe nebenbei im Sommer beim Mountainbike-Weltcup in Schladming gearbeitet, habe dann von München einen Anruf bekommen. Ja, hey, Apple spricht und hättest du nicht Lust?
Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Heute starten wir mit einer Serie, in der ich Menschen zu Gast habe, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Leben gezeigt haben, was heute erfolgreiche Führung und Kommunikation ausmacht. Ich darf dazu Bernhard Gerhardter begrüßen. Hallo Bernhard.
Servus Johannes.
Bernhard, du warst lange bei IKEA, hast deine erste Berufserfahrung bei Apple gesammelt. Jetzt bist du in der Landesregierung in Niederösterreich für digitale Innovation aktiv. Erzähl uns ein bisschen über dich und dein Leben. Wer bist du? Was machst du?
Ja, danke Johannes. Es sind so drei Punkte sozusagen bei mir, die mich begleiten schon seit einigen Jahren. Das ist einerseits Wirtschaft, Digitalisierung und das Ganze verbunden mit Menschen. Ja, Menschen, die das betrifft. Und bei mir war es so, ich bin in die Hack gegangen. Da war im Prinzip Wirtschaft mit Digitalisierung schon und dann hat es die ersten Begeisterungssachen geben für Technik, Digitalisierung und da war vor allem die Firma Apple, wo ich interessiert war an den Dingen, die sie gemacht haben, wie sie das auch verkauft haben, das Ganze und welche Experience da der User dann auch damit gehabt hat. Und da bin ich dann über ein Matura-Projekt, das ich mit Apple gemacht hat, schlussendlich dann nach München gekommen. Und dort 2008 habe ich da angefangen, dass ich im ersten Apple Store in Deutschland arbeite. Und ja, da waren es dann die ersten Erfahrungen mit Apple, die gezeigt haben, wie ein amerikanischer Konzern sozusagen in den deutschen Retail-Markt einsteigt. Das war super spannend. Habe dann auch gesehen, dass mich das interessiert, nach wie vor Wirtschaft und Digitalisierung, habe mich dann entschlossen, dass ich ein Studium machen will in dem Bereich, bin dann zurück nach Österreich, habe in Krems dann an der IMC Fachhochschule dort Unternehmensführung und Digital Business dann auch gemacht und dann sozusagen in die weite Welt bisschen hinaus geschnuppert auch, wo ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau nach Asien gegangen bin, ehrenamtlich für christliche Organisationen haben wir da gearbeitet und dann zurück wieder ins Masterstudium gemacht auf der JKU in Linz und auf der FH in Steyr und da waren diese Bereiche nach wie vor eben drinnen, dieses Digitalisierung, Digital Business Management und Wirtschaft und da war es dann so, dass ich dann nebenbei schon für IKEA gearbeitet habe, da war es dann Change Management vor allem und Digitalisierung, sozusagen wie man die beiden Aspekte, gerade wie es bei IKEA war, da gab es die Stores und den Onlinehandel, der ja zur Zeit das war circa 2014, das waren alles noch nicht so verschmolzen, ja, und da ging es darum, dass man alle mit an Bord holt in die Reise, ja, und schlussendlich hat es mich dann nach fast 5 Jahren, wie ich bei IKEA war, jetzt dann vor einem Jahr zur Landesregierung in Niederösterreich verschlagen, was näher an meinem Wohnort war und ich mir zuerst gedacht habe, wie Digitalisierung, Land, Beamten, das kann ja gar nicht zusammenpassen, habe dann aber beim Interview mit den Verantwortlichen aus dem Wirtschaftsressort gemerkt, hups, das sind Führungspersonen, die haben da ganz andere Blickwinkel, wie man aus Außenstehender über Landesregierung denkt. Die haben da wirklich innovative Ansätze, habe mich da hineingewagt und muss sagen, bin seit einem Jahr jetzt drinnen und es hat da einen Drive, eine Umsetzungswillen, Umsetzungskraft drinnen, die echt Spaß macht. Es sind sehr viele Sachen am Laufen, ja, und das ist so jetzt kurz umrissen, was mich begleitet hat.
Sehr spannend. Wir werden dazu später dann noch genauer kommen. Kurz nochmal zum Anfang. Du hast erwähnt, du bist über ein Matura-Projekt zu Apple gekommen. Bei Apple spitzt man natürlich immer besonders die Ohren. Was hast du denn dort so erlebt?
Ja, genau. Über das Matura-Projekt habe ich die ersten Kontakte sozusagen geknüpft. Wirklich quer angerufen, mal alle Hotlines, die du im Internet findest. Und durch zahlreiche Anrufe hat sich dann ein Matura-Projekt ergeben und schlussendlich habe ich dann gesehen, dass in Deutschland eben der erste Apple Store aufsperrt und indem dass man Newsseiten damals, ja, das war 2, 2007, glaube ich, waren die ersten Ausschreibungen und ein Dreivierteljahr später hat dann 2008 der erste Apple Store in Deutschland aufgesperrt und da war es dann wirklich so, ich weiß das noch genau, da habe ich einen Anruf bekommen, ich habe nebenbei im Sommer beim Mountainbike-Weltcup in Schladming gearbeitet, habe dann von München einen Anruf bekommen, ja, hey, wir Apple spricht und hättest du nicht Lust und so auf ein Bewerbungsgespräch und das war ein Dreivierteljahr her und dann dachte ich mir, wie, was, wo, wer ruft da an? Ich habe das ja gar nicht mehr gewusst, ja, dass ich mich vor ein Dreivierteljahr da beworben habe. Und dachte ich mir, aha, ja, klar, sag's dazu, ja. War dann da draußen, da haben sie ja von ganz Deutschland dann, also vom Norden bis runter nach Österreich, haben sie die Leute eingeladen. Da waren hunderte Leute dort auf mehrere Tage, immer wieder ein paar hundert Leute. Also ich war da zwei oder dreimal draußen, wo sie einfach auf das geachtet haben, wie passen vor allem auch die Leute zusammen, ja. Sie haben klar gesucht im Retail-Bereich die Techniker, die das Fachwissen haben, aber dann haben sie vor allem drauf geschaut, dass die Leute miteinander harmonisieren als Team, ja. Und das hebt sich, glaube ich, schon stark ab zu anderen Unternehmen auch, weil das hat da so stark den Fokus gehabt. Natürlich haben sie das auch so gemacht, dass du reingekommen bist und einmal applaudiert worden bist, wie sie alle reingekommen sind, aber dann war es im Prinzip so, das Team, das dann gestartet hat für den ersten deutschen Apple Store, das war 2008 eben wirklich was Großes, wo tausende Leute am ersten Tag in der Rosenstraße da gestanden sind, das Team, das war einfach zusammengeschweißt, ja, das hat getickt, einfach, das hat alles gepasst, ja, und das war, man hat wirklich sich oft außerhalb der Arbeitszeit getroffen, mal im Biergarten in München Sachen unternommen und da hat man gemerkt, die ganzen Herausforderungen, die bei einem Markteintritt sind für ein Unternehmen, ja, und das waren einige, weil wenn du als amerikanischer Konzern da in den Retail-Bereich einsteigst, da hat nicht alles so 100% immer geklappt, das waren einige Hürden, aber durch das, dass die Leute gewusst haben, auf den anderen ist Verlass, ja, hat das einfach besser funktioniert und schlussendlich war es dann im Prinzip so, dass sich da auch Möglichkeiten aufgetan haben, weil eben das der erste Store war, da habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, dass ich für Projekte dann auch nach Amerika rüber geflogen bin und dort mitgearbeitet habe und für den deutschen Bereich sozusagen an den Versionen mitgearbeitet haben, die im Retail-Bereich an Software dann eingesetzt worden sind. Und ja, also von den Führungspersönlichkeiten, die waren alle definitiv auch so ausgesucht, dass sie da ins Team reinpassen und da wirklich diesen Schwung, die Motivation mit reinbringen. Und das hat begeistert und hat wirklich Spaß gemacht.
Das ist ja spannend zu sehen, dass du offenbar jemand bist, der eine sehr starke intrinsische Motivation hat, weil es macht auch nicht jeder Schüler, dass er einen Weltkonzern einfach kontaktiert und dann auch die nötige Penetranz mit sich bringt. Was motiviert dich in deinem Leben? Warum stehst du jeden Tag auf?
Ja, das ist eine super schwere Frage. Also grundsätzlich ist es für mich wichtig, ja, dass ich einfach was Positives beitragen kann in mein Umfeld, ja, dass ich nicht irgendwie da aus grantig, österreichisch gesagt, jetzt reingehe in den Tag oder alles negativ sehe, sondern da die positiven Dinge mit reinbringe. Und als gläubiger Christ ist man, das merke ich auch, ist das einfach eine Sache, die ich teilen möchte, ja, das Positive, das Freudige, ja, einfach auch mitgeben, anderen auf den Weg oder wenn zuhören, wenn es vielleicht gerade nicht so gut geht und jeder hat das, so auch wie ich, wo ich mir mal denke am Tag, ach, das ist halt der Chaos, das wird ein schwieriger Tag, ja, wo man trotzdem auch versucht, ja, das Positive trotzdem darin zu sehen. Und das ist dann das, wo ich mir denke, ja, so möchte ich in den Tag starten, ja. Einfach einmal in der Früh ist mir das auch wichtig, kurz reflektieren, kurz innehalten, schauen, was bringt der Tag. Ja, einfach nicht sofort wieder in den Tagesstrudel da reinzukommen, sondern einfach einmal kurz innehalten und dann schauen, okay, jetzt starten wir in den Tag.
Dann starten wir jetzt in den Hauptteil von unserem Podcast. Es geht in diesem Podcast ja um Leadership, insbesondere Kommunikation im Bereich Leitung. Warum ist aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive Kommunikation so wichtig für Leadership?
Ja, ich denke, Kommunikation ist für jeden Super wichtig, wesentlicher Teil, aber gerade bei Leitern, ja, im Bereich Leadership ist es so, dass man da die Vorbildfunktion auch hat, ja. Personen schauen auf den Leiter oder schauen auf dich als Leiter, je nachdem. Und wenn da Dinge, sage ich jetzt einmal, es muss ja Vertrauen da sein, ja. Und bei Kommunikation, da ist es für mich wichtig, dass eine Offenheit da ist, ja. Und wenn eine Offenheit da ist, dann merken dein Umfeld, ja, der ist ehrlich, ja. Dann baut sich Vertrauen auf. Und ja, genau. Und diese Offenheit, das ist vor allem ein Punkt, wo ich mir denke, das ist das Wichtigste. Und natürlich gibt es dann auch andere Dinge, ja, wo ich mir denke, ich muss also bei einer Strategie oder so, da muss man das große Ganze auch aufzeichnen, ja, dass alle sozusagen das mitbekommen und sehen. Da hilft es nichts, wenn ich auf kleine Sachen nur fokussiere, sondern da ist immer das große Ganze, das Ganze wichtig.
Und das ist ja das Interessante, du hast es selbst erlebt eben bei Apple, du hast sogar, als du in den USA warst, hast du mir mal erzählt, auch Steve Jobs damals noch getroffen, einen der genialsten Firmengründer sicherlich überhaupt, und der war ja auch ein Kommunikationsprofi. Wie war das damals, als du ihm begegnet bist, und was denkst du über ihn als Leiter und als Kommunikator? Er ist ja nicht unumstritten.
Ja, genau, das ist eine spannende Persönlichkeit. Wie ich damals dir einmal erzählt habe, das war bei einem der Sachen, wo ich drüben war in Kalifornien, da habe ich eben in der Lobby gewartet, ja, in der Früh, und es war niemand da, und habe auf meinen Kollegen gewartet. Dann marschiert von drinnen jemand raus, geht bei mir so vorbei, sagt morgen, ich sage auch morgen, er geht zum Lift drüber, und dann denke ich mir, hey, den hast du doch gekannt, wer ist denn das? Und dann schaue ich nochmal hin, denke ich mir, das kann es jetzt nicht sein. Und dann war das tatsächlich Steve Jobs. Und es war dann so, auch die nächsten Tage ist er dann immer wieder über den Weg gelaufen. Ja, aber man rechnet so nur nicht in der Früh, dass der dich grüßt und guten Morgen zu dir sagt, dass das der Steve Jobs ist. Ja. Und als Person kennt man ihn vielleicht von der ein oder anderen Keynote. Ja. Und das war im Prinzip das, wo ich ihn gekannt habe, ja, so wie jeder in der Öffentlichkeit. Und da ist es, wie du schon gesagt hast, eine Führungsperson. Man hat ja gehört, wenn man so die Sachen verfolgt hat im Internet auch, dass er immer sehr perfektionistisch, ehrgeizig war, seinen Weg durchgezogen hat, ja. Mhm. Und gerade wenn ich mir denke an die Präsentationen, die sind ja genial, ja. Sie sind jetzt auch sehr gut noch, aber eine gewisse Art und Weise fehlt einfach, ja, weil man merkt, dass Steve Jobs, der hat immer auf den Punkt alles gebracht, und das ist schon sehr speziell gewesen. Und bei ihm, ja, das als Leiter, sage ich jetzt einmal, der Perfektionismus, glaube ich, braucht es in gewisser Weise, aber das kann auch sehr anstrengend sein. Und ich glaube, da ist es wichtig, wo und wann man Perfektionismus an den Tag legt, weil in gewissen Bereichen, da hindert es dich, ja, und in gewissen Bereichen, da brauchst du es, ja, da muss das einfach 100% passen, ja, und bei gewissen Produkten, man sieht das einfach, da passt es einfach bei Apple, ja, das ist fast perfekt, ja, fast, sage ich jetzt einmal. Und ja, wenn es dann um den Kommunikator Steve Jobs geht, natürlich ist da ein großes Team dahinter, nur ich glaube schon, so wie es dann auch war, ja, wir waren Pizza essen und zwei Tische weiter neben dir hat da das komplette Leadership-Team auch Pizza gegessen. Also da war das Marketing-Chef, der Design-Chef und CEO, der Steve Jobs dabei, die haben sich laufend ausgetauscht, ja, und man hat das einfach in den Handschriften gesehen, weil Marketing, das ist einfach von Cupertino durchdirigiert worden bis in das letzte Level zu einem Store-Mitarbeiter. Das ist, das war perfekt, ja. Das war alles bis hin zu dem Punkt, wie ein Marketingmaterial entsorgt werden muss, ja, dass das nicht auf eBay landet dann, ja. Also das war wirklich durchgedacht, und ja, das ist schlussendlich, ja, Kommunikation fängt auf der Bühne an und endet dort, dass nicht irgendwie in falsche Kreise auf irgendeinem Müllhalde ein Apple-Plakat dann liegt, ja. Das ist zwar dann, ja, es wird was Falsches kommunizieren, ja. Geht bis zu dem Bereich und das war alles durchdacht.
Finde ich auch interessant, dass du erwähnst, dass die eben gemeinsam da neben euch Pizza essen waren, weil auch, es gibt ja den berühmten Spruch, du kannst nicht nicht kommunizieren und auch das, wie du dich ja verhältst, kommuniziert etwas darüber, wie ein Leadership denkt und wie eine Firma tickt. Ja? Ja. Da würde mich interessieren, du hast jetzt Apple und IKEA beide kennengelernt ein bisschen und was hat diese Firmen und vor allem auch ihre Führungskultur und auch ihre Kommunikationskultur unterschieden?
Also ich finde die Firmen, sie passen super gut zusammen und ich habe ja in beiden ein paar Jahre reinschnuppern dürfen sozusagen und Apple und IKEA, das zeichnet von dem Team Spirit und so, da sind sie sicher komplett gleich. Wo es aber Unterschiede gibt und man hat auch immer wieder gesehen, dass Leute, vor allem im Retail-Bereich, die gewechselt haben, ja, zwischen IKEA und Apple, ja, auch Führungspersonen, die haben ein gewisses Profil, das passt zu beiden Unternehmen, ja. Direkt dann im Alltag ist es in gewissen Bereichen aber ein starker Unterschied. Ich denke jetzt schwedische Kultur, IKEA, da ist es so, ja, man ist genau, man muss planen, ja, aber man hat, es muss nicht alles immer perfekt sein, ja. Das ist IKEA, ja. Du baust deine Möbel selbst zusammen, ja. Die müssen nicht 100% perfekt sein. Es passt, wenn das steht aber wenn es nicht nach einer Woche noch irgendetwas ein bisschen knarrt, naja, dann zieht man da eine Schraube eine Schraube ein bisschen nach, ja. Bei Apple ist es aber so, da muss es perfekt sein. Ich erinnere mich an eine Situation als Praktikant. Ich habe während dem Studium dann nochmal die Chance gehabt, dass ich direkt bei Apple Corporate in München auch ein Praktikum machen konnte in der Großkundenabteilung. Also die waren zuständig für den Verkauf von iPads in großen Stückmengen an die großen DAX-Konzerne. Und das war super spannend. Und da ist auf einem Level gearbeitet worden, wo ich sehr überrascht war. Zu einem einmal beim Auswahlprozess. Da waren drei Abteilungsleiter, die mich interviewt haben, 2,5 Stunden lang. Und dann dachte ich mir, wieso nehmen die sich Zeit so lange, dass sie einen simplen Praktikanten so lange interviewen, ja? Und dann im Prozess dann drinnen als Praktikant, für das Internship war es dann wirklich so, die haben dich ranlassen an die Sachen, wo sie tagtäglich arbeiten, ja? Also man konnte wirklich eintauchen in die Dinge. Und da war eine Person, die hat sich da wirklich Zeit genommen. Da ging es um eine Präsentation vor Firmenkunden, ja. Und da war es dann wirklich dieser Perfektionismus so ausgeprägt. Das war dann interessant zu sehen, aber der hat mir gesagt, wieso diese 2-3 Folien so perfekt sein müssen, ja. Das weiß ich noch, das war ein ganzer Vormittag, wo sich der hingesetzt hat mit mir und einfach 2-3 Folien nur, ja, ist der durchgegangen mit mir und hat gesagt, das ist wichtig und was wollen wir erreichen, wie soll das Publikum reagieren, was ist unser Ziel, und das so auseinanderzulegen, ja, das ist Perfektionismus. Das hätte ich so in der Intensität jetzt bei IKEA nicht erlebt. Und zwei andere Punkte, die mir da noch aufgefallen sind, ist, das Management, ja, grundsätzlich, wie vorher schon erwähnt, Marketing, das wird direkt in Cupertino geplant, geht übers Headquarter in London, ja, klar, da wird was entschieden, aber am deutschen Markt, da ist man, da hatte ich den Eindruck zumindest, da ist alles sehr, sehr vorgezeichnet, wie es laufen muss, ja. Und bei IKEA hatte man mehr Spielraum sozusagen aus lokaler Markt, ja, als Markt Österreich, als einzelnes Einrichtungshaus etc. Da war für Management, Marketingkampagnen, Kommunikation, da war mehr Spielraum da, ja. Hat alles, glaube ich, seine Vor- und Nachteile, aber ist einfach spannend zu sehen, ja. Es ist definitiv anders. Und auch dieses Ausprobieren, Testen, das hat bei IKEA viel mehr Spielraum, ja. Da probiert man einfach mal aus und bei Apple wird alles ganz, ganz strikt und genau durchgeplant. Ja, das ist viel mehr getaktet. Ich glaube, das macht einfach einen Unterschied, wo vielleicht die Kultur, Schweden, Amerika und natürlich, wenn wir da in Europa sitzen, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in Cupertino da drüben auch mehr ausprobiert wird. Ja, aber wir sozusagen, die in Europa gesessen sind, die hatten dann nicht so viele Möglichkeiten jetzt im Vergleich. Mhm.
Du hast ja viele Personen in Führungspositionen im Laufe der Zeit erlebt. Was hast du hier beobachten können? Was war für dich ein besonders beeindruckendes Erlebnis mit einer Führungspersönlichkeit?
Ja, besonders beeindruckend. Ich meine, ich denke, es sind dann die Sachen ab und zu, die man vielleicht in der Situation super spannend findet. Ja, ab und zu sind es kleine Dinge, die dann super interessant und wichtig sind. Aber jetzt, was mir eingefallen ist, ist vor allem und jetzt wieder bewusst geworden ist, ist vor allem allem dieses Mitnehmen. Ja, da damals da als Praktikant, dass ich einfach die Aufmerksamkeit bekommen habe, ja, von dieser Führungsperson, die mir da gezeigt hat, auf was ich achten soll und mich zuerst gecoacht hat, ja, wirklich gecoacht hat und das erlernen lassen hat, auch wenn es eine simple Sache wie eine Präsentation ist, ja, das würde man sich, jetzt kommt einem irgendwie komisch vor, aber das war wirklich wertvoll, dass der sich Zeit genommen hat und dann auch mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich einen Teil der Präsentation dann ich dann übernehmen habe können. Und ich habe dann auch als Feedback von anderen Kollegen von der Firma gehört, wie, was? Das ist aber normalerweise nicht so, dass als Praktikant da sozusagen die bei einem Pitch da präsentieren dürfen. Ja? Aber einfach diese Möglichkeit, auch wenn es nur was Kleines vermeintlich war. Und das finde ich dann toll von einem Leiter, der sich da die Zeit nimmt und wirklich auch ja, den Raum gibt für jemanden.
Also wirkliches Empowerment hier eigentlich.
Ja.
Und umgekehrt, wenn du zurückdenkst, gab es mal einen Leadership-Fail, wo du sagst, boah, da hast du das beobachtet, das ist der richtige in Erinnerung.
Ja, ich glaube, das ist öfter der Fall vielleicht also ich würde es jetzt nicht auf eine Situation sagen, aber generell dieses, wenn es Richtung Micromanagement geht, also dass wirklich jemand übergibt dir eine Aufgabe, ja, und erstens einmal ist es wichtig für mich, hängt sicher von der Person auch ab, aber es ist für mich wichtig immer, dass ich die strategische Stoßrichtung sehe. Wieso mache ich das und was hat das für einen Zweck? Und wenn ich dann eine Aufgabe als Leiter abgebe, ja, und ich bin dann immer dahinter und schaue das und so und so und so, also das mag ich nicht, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe da selbst auch lernen müssen, dieses Micromanagement, weil ich bin auch ab und zu dahinter, dass ich mir denke, okay, das kann nur so am besten funktionieren, aber da habe ich lernen dürfen, eben auch durch Situationen, dass es eben viele Wege oft gibt und wichtig ist, dass man den anderen eben Freiraum gibt, dass sie sich da entfalten können und dadurch neue tolle Möglichkeiten auch entstehen können.
Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung für Führungspersönlichkeiten in der Kommunikation, also wirklich was Kommunikation so betrifft?
Also gerade diese, was ich gerade angesprochen habe, diese strategische Stoßrichtung, dass man da aufzeigt und das dann auch klar und kurz formuliert, was ist das Ziel, was ist der Nutzen für alle, und dass ich das wirklich auf den Punkt bringe. Das ist, glaube ich, das Herausforderndste, weil das merke ich schon, dass mir auch immer wieder so geht, dass ich Dinge ausdrucken möchte und mich ausdrucken möchte, ja, und das kann ich nicht so direkt auf den Punkt bringen. Und da immer diesen Nutzen herauszuarbeiten, was ist das Ziel, was ist der Nutzen für einen anderen, was bringt's, ja, wieso machen wir das, ja? Und das kurz und klar zu sagen und das auch immer bei Besprechungen oder so ist das auch wichtig. Vor kurzem war es was auch so, da geht es um Digitalisierung eben im Land Niederösterreich und das als Einstieg einfach klar und deutlich kurz zu formulieren, um was geht es da jetzt, gerade wenn das vielleicht ein Prozess ist, der neu ist, ja, und der den anderen noch nicht bekannt ist, dass man das wiederholt und die Leute auf Schiene bringt und das kurz und knackig formuliert. Das ist ja herausfordernd, auch im Leadership-Bereich, glaube ich.
Wenn du eben an Herausforderungen denkst, natürlich gibt es auch eigene Fails oder Dinge, wo man selbst versagt, auch in seinem eigenen Leadership. Hast du ein Erlebnis, das du mit uns teilen kannst, wo du sagst, boah, da habe ich selbst gefailt und vor allem auch, wie bin ich dann wieder aufgestanden? Oder anders gefragt zu sagen, was war so auch eine wichtige Leadership-Lesson, die du da für dich persönlich gelernt hast?
Ja, also ich finde es sehr gut, wenn man Feedback bekommt und ich erinnere mich gern dran, an der FH war es so und auch bei IKEA mal, da waren es immer da waren es zwei Personen, bei Präsentationen habe ich einmal das Feedback bekommen, ja, nicht schwafeln, immer auf den Punkt bringen, ja. Und mit dem arbeite ich jetzt immer noch, ja, dass ich Sachen auf den Punkt bringe und gleichzeitig auch klar zu formulieren, ja, was will man erreichen? Einerseits ist es so, Schweden ist ja so, dass man eher durch die Blume spricht, ja, gerade Feedback-Kultur und fünfmal eine Kurve macht, bevor man es wirklich sagt. Andererseits habe ich, wenn man natürlich als schwedisches Unternehmen am österreichischen Markt ist, dann habe ich dann auch von meinen Vorgesetzten gehört, ja, sprich es direkt an, ja, und das ist ab und zu gar nicht so einfach, weil als Österreicher bin ich schon irgendwie auch der Typ, der es nicht ganz direkt sagen will, sondern auch ein bisschen durch die Blume so, ja.
Und, ja, wir Österreicher sind da ja auch Weltmeister drin, ja.
Genau, und das habe ich schon gelernt, dass ich, also ich sag mal, ich kann es auch noch nicht ganz, aber ich versuche es zumindest, dass ich Sachen direkt ansprich, höflich, ja, Feedback geben, höflich, oder auch wenn ich Erwartungen habe an jemanden, dass ich das direkt ansprich, ja. Aber das ist schon immer wieder Überwindung. Gerade kommt da stark auf die Kultur drauf an. Und wenn ich jetzt nochmal kurz aushole zu, wie wir in Asien waren, da war das auch ganz krass, ja. Da waren es da war es an dem Zentrum, wo wir ehrenamtlich gearbeitet haben, in Japan, da wurde das geleitet von Kanadiern, die waren sehr direkt, ja. Gleichzeitig waren wir dann in Malaysia, da war es von chinesischen Malaien geleitet, dort die Organisation, und da war es genau 180 Grad anders, ja. Da hast du nur durch die Blume reden dürfen. Und da war es dann so, da war ein anderer Deutscher auch dort, und dann hat mich der Leiter dort angesprochen und hat gesagt, was mache ich falsch? Der andere Deutsche, der schaut mich immer so an, wenn ich mit ihm spreche, ja. Der blickt mir direkt in die Augen immer. Ich werde da ganz nervös und so. Und dann war kurz einmal von unserer Seite Stille. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist höflich. Das macht man bei uns so. Wenn jemand anderer spricht, dann schaut man ihm in die Augen. Und dann hat er als Chinese sozusagen und jetzt wohnhaft in Malaysia, hat er gesagt, na, das geht überhaupt nicht, ja, weil er ist die ältere Person, ja, da muss man wegschauen, ja, wenn man mit dem anderen spricht, einfach von der Kultur her, ja, und das sind einfach Sachen, die beeinflussen einen in den ganzen Bereich, und so ist es, denke ich, auch mit Feedback geben, je nachdem, wo man ist, muss man sich da halt anpassen oder wie direkt oder indirekt man etwas ausdrückt.
Mhm. Interkulturelle Kommunikation ist eine besondere Herausforderung. Was wir jetzt gerade bemerken, das möchte ich noch auf deine Zeit hier jetzt bei der niederösterreichischen Landesregierung eingehen, ist, wir haben jetzt in der Corona-Krise eine nie dagewesene Beschleunigung der Digitalisierung erlebt. Kommunikation und Digitalisierung sind eigentlich untrennbar heute miteinander verbunden. Wie hast du das in deiner Funktion hier jetzt bei der Landesregierung in Niederösterreich auch erlebt?
Ja, du sprichst das an, es hat ein überall ja sozusagen da Beschleunigung gegeben während der Corona-Krise, und wir haben es ganz konkret auch gesehen. Also es hat eine gewisse Basis an verschiedenen Tools ja immer schon gegeben, und Niederösterreich war da gerade, was den digitalen Akt und Videotelefonie und so, das hat es alles gegeben. Nur, ich sage jetzt gerade am Beispiel Videotelefonie, was eher Simples möchte man denken, aber das ist einfach nicht so stark angenommen worden. Mhm. Und dann ist Corona gekommen, und dann von einem Tag auf den anderen hat es geheißen, ja, Homeoffice, ja. Und es war dann tatsächlich so, dass circa 80% der Mitarbeiter dort ist uns gesagt worden, ja, Homeoffice muss es jetzt geben. Und da war es dann so, dass wirklich das möglich war. Ich weiß das jetzt so, dass wir alle Gespräche jetzt mal umgestellt haben auf Videotelefonie, und das hat dann auch externe Partner überrascht, dass wir das trotzdem jetzt beibehalten haben, aber für uns war es irgendwie logisch, also wir sind im Wirtschaftsressort drinnen, und die IT-Abteilung, die war da wirklich sehr gut, die hat einfach die Dinge innerhalb kürzester Zeit, hat die hochgefallen, dass für alle das extern möglich war, dass sie zugreifen auf die ganzen Akte etc. und E-Mail, Telefon etc., das auch einfach problemlos gegangen ist. natürlich ist sie jetzt nicht von der ersten Stunde auf weg problemlos gegangen, weil teilweise die Kapazitäten einfach zu gering waren. Aber es hat dann nach dem dritten Tag hat das meiste wirklich super funktioniert und stabil. Und man merkt es jetzt einfach, wenn man nach 2-3 Monaten hinschaut, wir hören von den verschiedensten Abteilungen, dass jetzt einzelne Bereiche, ja, wo vorher vor Ort Begehungen waren etc., auch nach wie vor mit Videotelefonie oder sonstigen Alternativen gemacht werden, ja. Und in Zukunft denke ich, ist es sicher eine Option, dass man bei gewissen Dingen auch neue Technologien als Option sieht, ja, wie sich das genau entwickelt, das werden wir sehen, aber man sieht auf jeden Fall die Offenheit der Mitarbeiter, ja, es hängt sicher ab von der Führungsperson, wie die das angeht und wie aktiv die dahinter ist. Wir sehen es bei uns einfach, dass da die Führungspersönlichkeiten da, wie eingangs erwähnt, wo ich überrascht war, ja, wie innovativ die wirklich sind, ja, die tauschen sich laufend aus mit Personen aus der Privatwirtschaft, aus dem Forschungsbereich sind wir da auch im Austausch und das ist schön zu sehen und da gibt es ganz viele Ansätze, egal in welcher Abteilung, wo neue Sachen ausprobiert werden, ja, und wo man schauen muss, welche Möglichkeiten da in Zukunft weiter bestehen bleiben.
Das ist ja das Spannende, dass gerade in dieser Digitalisierung und also auch in diesen Zeiten mit Social Distancing und allem drum und dran auch neue Meetingkulturen ja gefragt sind und so, ja. Also über Zoom und Co. da Meetings zu führen ist ja wieder was ganz anderes. Also da ist da die Führungspersönlichkeit durchaus gefragt. Das wird wahrscheinlich bei euch auch spannend gewesen zu sein, plötzlich so, wie muss man sich da adjustieren? Ja. Und noch dazu, man ist sozusagen eigentlich für dieses Thema Digitalisierung irgendwo zuständig und jetzt ist man selbst plötzlich mittendrin, oder?
Ja, genau. Also gerade, wie du das jetzt so schön gesagt hast, man muss jetzt manche Sachen einfach ausprobieren. Was wir sehr wertvoll gefunden haben, waren immer kurze Meetings in der Früh, ein Videotelefonat einfach im Team, wo man sich kurz austauscht, ja. Weil ab und zu war es auch so früher, dass man gewisse Personen, die waren sehr eingeteilt mit Meetings etc., die haben man ab und zu gar nicht so schnell greifbar gehabt. Und das ist ein Vorteil jetzt. Ich habe ein paar Minuten in der Früh ein Meeting, da kann man innerhalb von 2-3 Minuten diese Sache schnell aussprechen. Ja, man hat das dokumentiert und es geht weiter. Ja. Und das zuerst kam es uns komisch vor, jeden Tag in der Früh so ein Meeting. Ja, aber wir haben es einfach mal ausprobiert. Und gleichzeitig merkt man auch, dass das Team mehr zusammenhält, ja, weil du siehst wirklich jede Person in der Früh täglich, ja, ab und zu ist vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht nur jeden zweiten, aber das hat schon Vorteile und grundsätzlich, was natürlich wie den meisten wahrscheinlich aufgefallen ist, es hat alles seine Grenzen, ja, gerade mit Workshops, bis zu einem gewissen Punkt haben wir gesehen, dass Workshops möglich sind, aber einfach dieses Zwischenmenschliche, ja, es hat seine Grenzen, ganz klar. Nur, ich denke, bei gewissen Besprechungen haben wir schon gesagt, ja, da ist es am besten, man hat auch in Zukunft die ein oder andere Videokonferenz und das ein oder andere Mal fährt wer von Wien zu uns nach St. Pölten oder umgekehrt, wenn's wirklich sein muss, ja, für einen Workshop. Aber das kann man in Zukunft, glaube ich, viel besser wertschätzen, auch wenn sich jemand wirklich dann die Zeit nimmt und von A nach B fährt, um dich zu treffen. Ja. Also ich glaube, da ist einfach Wertschätzung dann stärker da. Und für Work-Life-Balance, glaube ich, ist also allgemein jetzt gesprochen, ist sicher auch in gewissen Bereichen besser, wenn man sozusagen ein Büro oder ein Zimmer hat, wo man einfach da mal einsteigen kann und ein Gespräch haben kann und nicht 200 Kilometer jetzt fahren muss für irgendwas. Aber ich glaube, das ist jedem in den letzten Monaten bewusster geworden.
Allerdings. Wir kommen jetzt zum Schluss von unserem Gespräch und da möchte ich dich fragen, es gibt den schönen Begriff Holy Discontent. Etwas, das dich total aufregt oder frustriert, dass es so in der Welt ist und das du ändern möchtest. Etwas, wo du unzufrieden sozusagen bist, aber in einer guten Weise. Was ist das bei dir?
Grundsätzlich so richtig frustrieren oder so, das benötigt bei mir relativ lange, dass mich so richtig was nervt. Ja? Aber wenn mich was nervt, grundsätzlich nervt, dann ist das schon so etwas, wenn es ungerecht ist, etwas, ja, wenn jemand bevorzugt wird, oder irgendjemand ja einfach zuvorkommt und irgendeine Ungerechtigkeit herrscht, und das nervt mich, ja. Und das sind die Dinge, wo ich wirklich dann auch schaue, dass man das ändern kann, ja, und wirklich da Gerechtigkeit schaffen kann, so weit es halt einem möglich ist, aber da einen Schritt dann immer wirklich auch machen, ja, und schauen, da eine Lösung zu finden, dass das gerecht ist, ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. Ich würde dich noch bitten, wenn du nur eine Sache von unserem heutigen Gespräch an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das? Was würdest du nochmal hervorheben?
Ja, wir haben zu eingangs gesprochen über Wirtschaft, Digitalisierung, Menschen und das fließt ineinander, ja. Und das, was bei mir im Mittelpunkt ist, das ist immer ja, der Mensch, wir, ja. Was ist der Mehrwert für uns als Mensch von der Digitalisierung, von der Wirtschaft? Und ich glaube, das muss man immer betrachten, ja. Dieser Punkt der Ethik und einfach wir als Menschen, ja. Wir sind noch immer der Mittelpunkt und das andere dreht sich um uns. Aber wir sind sozusagen, ja, der Mittelpunkt, der Fokus.
Ja, vielen, vielen Dank, Bernhard, für deine Zeit, für deine spannenden Insights, für das, was du uns hier erzählt hast und uns daran teilhaben hast lassen. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und bedanke mich für das Gespräch.
Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung und ja, hat Spaß gemacht.
Es war super, dich hier im Podcast dabei zu haben. Danke auch allen Zuhörern. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Leadership Communication Podcast Not About Me.